ARD.
Jeden Reformschritt, den wir jetzt nicht gehen, werden wir in einem Ernstfall, den Gott verhindern möge, mit dem Blut unserer Soldaten bezahlen. Und deswegen müssen wir da Druck machen und schneller machen. Wir sind eben nicht mehr im Frieden, dann dauert es halt ein Jahr länger.
Der Militärhistoriker Sönke Neitzel ist bekannt dafür, dass er scharf, bildhaft, provokant formuliert, wenn ihm ein Thema Sorge bereitet. Und diesem Ruf wird Professor Neitzel, so viel kann ich vorwegnehmen, auch bei uns heute im ausführlichen Interview gerecht, wenn es um den aus seiner Sicht zu aufgeblähten und damit schwerfälligen Verwaltungsapparat der Bundeswehr geht. Aber auch beim Thema Wehrpflicht oder der militärischen Lage in der Ukraine. Und damit willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Kai Küstner und melde mich heute aus Berlin.
Und ich bin Stefan Niemann in Hamburg. Heute ist Dienstag, der 8. Juli. Wir zeichnen diese Folge um 11.30 Uhr auf.
Verteidigungsminister Boris Pistorius hat es sich ja erklärtermaßen zur Aufgabe gemacht, dass die Truppe oben schlanker, schneller und unten breiter, robuster werden soll. Soll also heißen, Beschleunigung bei der Entscheidungsfindung oben und Personalgewinnung unten werden als zwei Seiten derselben Medaille gesehen. Aber funktioniert das? Sönke Neitzel haben wir dazu bereits gehört. Was das Personalproblem unten betrifft, so werden die Pistorius-Pläne zum neuen Wehrdienst nun von Tag zu Tag konkreter. Um nur einen Punkt herauszupicken, in der ARD bei Karin Mioska hatte der Minister ja bereits angekündigt, sein Gesetzentwurf werde auch für den Notfall die Aktivierung der Wehrpflicht unter bestimmten Bedingungen enthalten, damit man eben nicht Zeit verliert in einem langwierigen Gesetzgebungsverfahren, falls die Sicherheitslage das erfordert oder sich eben herausstellt, dass es nicht genug Freiwillige gibt. Genau so kommt es nun auch laut Gesetzentwurf, der nach der Sommerpause durchs Kabinett soll und aus dem zuerst der Spiegel zitierte. Nun lautet die große Frage, wird Pistorius sein Ziel, 80.000 zusätzliche Soldatinnen und Soldaten für die Bundeswehr zu gewinnen, mit mehr Sold und so weiter wirklich erreichen können? Militärhistoriker Sönke Neitzel zweifelt.
Jedem auf diesem Erdenrund ist klar, es wird mit einer Freiwilligkeit nicht funktionieren. Jetzt kann man das prüfen. Also so verstehe ich Pistorius, dass er sagt, wir prüfen erstmal, ob wir das mit Freiwilligen erreichen. Jetzt kann man natürlich prüfen, ob die Erde eine Kugel ist. Das kann man prüfen, wenn man sich unsicher ist, ob nicht vielleicht die Erde doch eine Scheibe ist.
Minister Pistorius würde vermutlich antworten, die Erde mag noch so rund und eine Kugel sein, die sofortige Wehrpflicht würde Kasernen, Ausbilder, Materiallage derzeit jedenfalls völlig überfordern, weil es von all dem viel zu wenig gibt. Dazu also gleich mehr im Interview mit Sönke Neitzel, der zumindest mich persönlich, Stefan, in seiner klaren Wortwahl bisweilen an Heeresinspekteur Alphonse Mais erinnerte, der nun im September seinen Posten räumen muss, wie vergangene Woche bekannt wurde.
Genau, Boris Pistorius baut die Führung der Bundeswehr um. Das Ziel, und das passt ja zum Thema Beschleunigung, die Truppe schneller fit machen für die Zeitenwende. Dafür muss Alphonse Mais weichen, der seit 2020 Inspekteur des Heeres, also der größten Teilstreitkraft ist. Der einflussreiche Vier-Sterne-General hatte wiederholt angemahnt, die von der Politik ausgerufene Zeitenwende komme nicht bei der Truppe an. Sein Zitat vom Februar 2022, das deutsche Heer stehe in dieser Situation blank da, hatte für Schlagzeilen gesorgt. Nun schickt der Verteidigungsminister den meinungsfreudigen Mais also in den einstweiligen Ruhestand und macht einen engen Vertrauten zum Nachfolger. Generalmajor Christian Freuding. Als Chef des Ukraine-Stabs der Bundeswehr analysierte er den Krieg auch schon mal bei YouTube. Viele kennen den 53-Jährigen also aus dem Internet.
Und ja nicht nur von da, denn auch bei uns in der Sendung war der General ja bereits zu Gast und eben tatsächlich in allen wichtigen Sitzungen mit dem Minister ist er normalerweise dabei als Leiter des Planungs- und Führungsstabes im Verteidigungsministerium. Er genießt auch in der Truppe einen exzellenten Ruf. Was Sönke Neitzel zu diesen und anderen Personalien sagt, dazu gleich mehr. Vorher aber, Stefan, der Blick auf die aktuelle militärische Lage.
Ja, und ob Kharkiv oder Sumy, Kiew oder Odessa, die russischen Luftangriffe auf ukrainische Städte gehen unvermindert weiter, Kai. Allein im Juni mit tausenden Drohnen, mit hunderten Raketen. Es ist aus meiner Sicht offensichtlich, Russland will die Zivilbevölkerung des überfallenen Landes in einer Art Zermürbungskrieg terrorisieren. Ich gebe mal ein paar Beispiele der letzten Tage. Bei russischen Gleitbomben und Drohnenattacken im Gebiet Donetsk sind 4 Menschen getötet worden. In der Stadt Kostjantinivka, über die wir ja hier neulich berichtet hatten, traf eine Bombe eine Baustelle und tötete 2 Zivilisten. Ein junges Ehepaar wurde im Auto durch eine russische Drohne getötet. Und bei einem Drohnenangriff auf Kharkiv sind ukrainischen Angaben zufolge 43 Menschen verletzt worden. Eine Einberufungsstelle, aber auch Wohnhäuser und ein Kindergarten seien getroffen worden.
Und ausgerechnet in genau dieser Situation hatten ja die USA entschieden, bereits zugesagte Militärhilfen einzustellen, einschließlich der ja so dringend benötigten zur Luftverteidigung. Jetzt aber hören wir wieder mal von einer Kehrtwende im Weißen Haus.
Ja, kurz nachdem wir unsere letzte Folge aufgezeichnet hatten, gab es am Freitag noch ein rund 45-minütiges Telefonat zwischen US-Präsident Trump und Wladimir Selenskyj. Der ukrainische Präsident bezeichnete das Gespräch danach als extrem fruchtbar und ich habe erstmal extrem furchtbar gelesen. Bei Trumps Wankelmut weiß man ja nie. Der US-Präsident selbst formulierte seinen erneuten Sinneswandel so:
Wir werden mehr Waffen schicken. Die müssen in der Lage sein, sich zu verteidigen. Sie werden gerade sehr hart getroffen. Wir werden mehr Waffen zur Abwehr liefern. Die werden sehr hart getroffen.
Ja, Fazit oder besser wohl Zwischenfazit, Kai. Die Ukraine kann sich wieder Hoffnung machen, doch noch Patriot-Flugabwehrsysteme kaufen zu können. Dazu hunderttausende Drohnen von der US-Firma Swiftbeat. Deren CEO ist übrigens Eric Schmidt, den wir noch als Google-Chef kennen, der aber auch eng mit dem Pentagon verdrahtet ist und zum Startup White Stork gehört, das Kamikaze-Drohnen entwickelt. Schmidt verkauft der Ukraine zu Sonderkonditionen, heißt es nun also vor allem Abfangdrohnen. Auch gemeinsame Rüstungsproduktion mit den USA sei im Gespräch, schrieb der ukrainische Präsident Selenskyj auf X.
Und wie sieht's entlang der Front aus? Man hatte ja zuletzt mitunter den Eindruck, dieser Frontverlauf sei einigermaßen statisch, ohne sehr große Veränderungen, oder täuscht das?
Das täuscht, sagt jedenfalls der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine, Oleksandr Sirski. Er hat nach einem Besuch an der Front gewarnt, Russland versuche im Raum Kharkiv mit größeren Truppeneinheiten vorzurücken. In den letzten Tagen habe die Landesverteidigung rund 60 Angriffe zurückgeschlagen. Geländegewinne erreichen die Angreifer derzeit im besonders umkämpften Raum Pokrovsk mit dem mutmaßlichen Ziel, Kai, den wichtigen Versorgungsstützpunkt der ukrainischen Streitkräfte einzukesseln. Und nach wie vor erleiden die russischen Angreifer große Verluste, bis zu 1000 Soldaten pro Tag, heißt es aus Kiew. Am Wochenende veröffentlichte der Generalstab der Ukraine einen Bericht, demzufolge Russland seit Beginn der großen Invasion am 24. Februar 2022 1.025.260 Soldaten verloren habe. Der Bericht listet auch auf, wie viele Panzer, Flugzeuge, Schiffe, Flugabwehrsysteme und Drohnen die Angreifer schon eingebüßt hätten. Diese Angaben lassen sich allerdings nicht unabhängig überprüfen und sollen vermutlich die Moral der ukrainischen Bevölkerung stärken in düsteren Zeiten.
Und zu diesen düsteren Zeiten passen auch jetzt wieder neue Meldungen. Die Russen würden in der Ukraine Chemiewaffen einsetzen. Was ist da genau dran?
Ja, solch alarmierende Meldungen gab es schon im ersten Kriegsjahr, wir erinnern uns, und die Kollegen Flocken und Schmiester hatten wiederholt darüber berichtet. Nun bestätigen westliche Geheimdienste, darunter der BND und der niederländische Partnerdienst, die bestätigen ukrainische Vorwürfe, Russland setze zunehmend und erkennbar systematisch Chemiewaffen ein. Der niederländische Verteidigungsminister Rüben Brekelmans schlägt in einem Statement Alarm.
Russlands Einsatz von Chemiewaffen nimmt zu. Diese Waffen werden systematisch und in großem Umfang eingesetzt. Das ist ein Dammbruch, völlig inakzeptabel, und demonstriert erneut die Brutalität des Aggressors, der die Ukraine ausgesetzt ist. Wir richten nun die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit darauf, weil der Einsatz chemischer Waffen durch Russland nicht normalisiert werden darf. Die Schwelle für die Verwendung solcher Waffen abzusenken, stellt eine Gefahr nicht nur für die Ukraine, sondern für den Rest Europas, für die ganze Welt dar.
Aus eigenen Analysen schließen der niederländische Geheimdienst und der BND, die russischen Angreifer würden neben Tränengas vor allem Chlorpikrin einsetzen, um ukrainische Soldaten aus ihren Schützengräben und Unterständen zu treiben. Dieser Lungenkampfstoff wurde bereits im Ersten Weltkrieg von der russischen und auch von der deutschen Armee eingesetzt, ist aber mit dem Inkrafttreten der Chemiewaffenkonvention seit 1997 verboten. Zu den Unterzeichnern dieser Konvention gehören übrigens die Ukraine und Russland. Laut ukrainischem Verteidigungsministerium hat Russland in seinem Angriffskrieg bereits mehr als 9000 Mal chemische Wirkmittel gegen ukrainische Truppen eingesetzt, Kai.
Und dann gibt es noch weitere Neuigkeiten, Stefan. Ich würde die mal in die Kategorie einsortieren. Man wundert sich über so manches in diesem Krieg.
Ja, wir hatten hier ja schon mehrfach über Nordkoreas Diktator Kim Jong-un berichtet, der Wladimir Putin mit tausenden Soldaten bei der Befreiung von Kursk geholfen hatte, weitere Truppen in den Krieg schicken will und offenbar auch zehntausende Arbeiter für die Ausweitung der Drohnenproduktion. Nun ist es Russlands Machthaber offenbar gelungen, ein weiteres Land in den Krieg hineinzuziehen, die Demokratische Volksrepublik Laos. Die autoritäre Führung des kleinen südostasiatischen Staates mit knapp 8 Millionen Einwohnern ist marxistisch-leninistisch ausgerichtet. Laos ist hoch verschuldet und entsprechend abhängig von ausländischen Gläubigern wie Russland. Und der ukrainische Militärgeheimdienst will nun erfahren haben, dass Militäringenieure und etwa 50 Pioniere der laotischen Volksarmee in die Region Kursk kommen sollen, um dort Minenräumarbeiten zu übernehmen. Die Operation werde unter dem Deckmantel humanitäre Unterstützung getarnt, das berichtet die Kiew Post. Laos leiste bereits medizinische Hilfe für russische Verwundete, heißt es, und man kann das als Zeichen dafür deuten, Kai, dass Russland angesichts massiver Verluste und erschöpfter Ressourcen neue Wege geht, um seine Invasion irgendwie fortzusetzen.
Und die Ukraine wehrt sich gegen den russischen Angriff. Wie schlägt sie sich in diesem Abwehrkampf derzeit?
Ja, die Ukraine versucht nach wie vor, militärische Ziele und dazugehörige Infrastruktur zu treffen in den besetzten Gebieten, aber auch tief in Russland. So bestätigt Kiew Drohnenangriffe auf eine Chemiefabrik bei Moskau und eine Ölraffinerie im Raum Krasnodar. Und einmal mehr geriet auch die Schwarzmeerflotte ins Visier ukrainischer Drohnen. In der Nacht zum 6. Juli soll es einen Angriff auf den Hafen Noworossijsk gegeben haben. Über Schäden ist aber noch nichts bekannt, der Beschuss nicht offiziell bestätigt. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs wurde auch der russische Militärflugplatz Borisoglebsk mit Drohnen angegriffen. Von dort starteten regelmäßig Sukhoi-Kampfflugzeuge der Typen Su-34, Su-35S und Su-30SM in Richtung Ukraine. Noch ist unklar, was auf dem Militärflugplatz genau getroffen wurde. Von einem Lagerhaus für Raketen und einem Ausbildungsflugzeug ist die Rede. Und zuletzt, der Geheimdienst der Ukraine reklamiert auch Angriffe auf Gas- und Wasserleitungen im sibirischen Wladiwostok für sich, die strategisch bedeutsam für dortige Militärstützpunkte der russischen Pazifikflotte seien, heißt es aus Kiew. Und Russland meldet, der Moskauer Flughafen Scheremetjewo und der St. Petersburger Airport Pulkowa hätten wegen Drohnenangriffen zeitweise den Flugbetrieb einstellen müssen. Das sorgt in der Sommerferien- und Reisezeit für mächtig Ärger in Russland, hören wir.
Vielen Dank, Stefan, für diesen ausführlichen Überblick. Der Kontrast könnte beunruhigender kaum sein. Während Russlands Machthaber Putin seine Armee derzeit bedrohlich vergrößert, Berechnungen kommen ja auf Neurekrutierungen von 500.000 allein in diesem Jahr, kommt die Bundeswehr beim Thema Personalgewinnung nicht wirklich entscheidend von der Stelle. Ein neuer Wehrdienst soll die Personalnöte nun lindern, aber kann das gelingen mit der zunächst ja vorgesehenen Freiwilligkeit? Während die Pistorius-Pläne sich nun konkretisieren, baut der Verteidigungsminister auch personell um, wechselt unter anderem den Heeresinspekteur aus. Es gibt also viel zu besprechen. Das tue ich jetzt mit dem Militärhistoriker und Bundeswehrkenner Sönke Neitzel von der Uni Potsdam. Apropos Heeresinspekteur, Alfons Mais ist ja berühmt geworden mit dem Satz im Februar 2022, die Bundeswehr stünde mehr oder weniger blank da. Und Mais warnte auch zuletzt, dass sich an der Materiallage wenig entscheidend geändert habe. Deshalb meine erste Frage an Professor Neitzel. Ist die Bundeswehr immer noch blank und ist sie damit angreifbar?
Begriffe haben ja Diskussionen in den Gang gebracht und das ist auch der Wert dieser Begriffe. Aber natürlich wusste auch Alfons Mais, wissen wir alle, dass man das differenzieren muss. Also blank wofür, wogegen. Also die Bundeswehr konnte Auslandseinsätze durchführen, das hat sie ganz gut gemacht. Blank natürlich im Sinne eines Konfliktszenarios der Landes- und Bündnisverteidigung, also eines großen zwischenstaatlichen Krieges. Und die Bundeswehr ist ja nicht so, dass sie jetzt nichts hat. Und irgendein Hörer sagte mal neulich bei einer Radiosendung, die können sich doch nicht mal gegen Liechtenstein verteidigen. Also wir sollten nun wirklich die Bundeswehr auch nicht wieder besseren Wissens schlecht reden. Natürlich kann die Bundeswehr auch was stellen. Wir haben Schiffe, wir haben Flugzeuge, wir haben Panzer, wir haben Soldaten. Aber die Frage ist, können die das in einem schlimmsten Fall, was sie können sollten? Und sind sie darauf vorbereitet? Und passen wir uns schnell genug an? Und dann vergleiche ich als Historiker das immer so mit der Zeit vom Ersten Weltkrieg. Da hat man dann auch gedacht, oh, neue Innovation, das Maschinengewehr, die Artillerie. Und die Leute haben sich eben nicht schnell genug angepasst. Und das Ergebnis war, dass dann hunderttausende Leute tot waren. Und da bin ich als Historiker eben besonders sensibel, wie ich diese sehr schwerfällige Bundeswehr oder letztlich das Land ja, und ich sage, Leute, dann wieder in mir sehr eigenen Worten, die vielen Leuten auf die Nerven gehen, wenn wir jeden Reformschritt, den wir jetzt nicht gehen, werden wir in einem Ernstfall, den Gott verhindern möge, mit dem Blut unserer Soldaten bezahlen. Und deswegen müssen wir da Druck machen und schneller machen. Wir sind eben nicht mehr im Frieden, dann dauert es halt ein Jahr länger. Und ob wir dem gerecht werden, da kann man eben Sorge haben. Und deswegen habe ich Herrn Mais immer sehr geschätzt, weil er eben auch die Dinge jetzt vielleicht nicht ganz so pointiert wie ich, aber er ist ja auch nicht Professor an der Uni, sondern Inspekteur des Heeres gewesen, aber doch letztlich für einen Inspekteur des Heeres sehr pointiert ausgedrückt hat und soweit ich das weiß, auch hinter den Kulissen immer wieder gesagt hat, Leute, die Lage ist so, wie soll ich denn damit kämpfen? Und deswegen ist er, wenn ich das richtig sehe, natürlich auch vielen Leuten auf die Nerven gegangen.
Lassen Sie mich da ruhig nachfragen, das ist natürlich der Grund, dass ich nach Blank und Alfons Mais Frage ist natürlich die aktuelle Personalentscheidung, dass er in den vorzeitigen Ruhestand geht, abgelöst wird von Generalmajor Christian Freuding, dessen Qualitäten, glaube ich, unbestritten sind, ist bislang Leiter des Ukraine-Lagezentrums im Bundesverteidigungsministerium. Wie bewerten Sie diese Personalrochade?
Also ich meine, dass Generale jetzt mit 63 in den Ruhestand gehen, daran kann ich nichts Schlimmes finden. Ich bin ja auch jemand gewesen, also die deutschen Generale sind viel zu alt, früher sind sie mit 60 gegangen, in der NATO gehen sie mit 60, was auch Sinn macht. Wenn man das verjüngen will, also kann ich daran im Prinzip nichts Schlechtes finden. Ich habe Alfons Mais immer geschätzt, weil er eben sehr klar gesprochen hat, nach meiner Wahrnehmung. Und da sehe ich auch so die Rolle des Inspekteurs drin. Dann kommt hinzu, dass ja nicht nur Alfons Mais geht, sondern auch sein Stellvertreter ist schon gegangen, Andreas Malo, dass meines Wissens dann auch der Chef des Stabes, der aktuelle, bald gehen wird. Ich glaube auch der oberste Rüster und Planer. Also da ist schon so ein Generationenwechsel jetzt im Kommando her. Das kann ja auch Teil des Planes sein, das neu aufzustellen. Das müssen wir dann sehen. Ich bin auch durchaus für Veränderungen. Und Sie haben es gesagt, Christian Freuding, also ich habe eine außerordentlich hohe Meinung von Christian Freuding. Da gibt es dann ja auch so die Klagen, er hat noch keine Division geführt. Und dann würde ich sagen, liebe Leute, ja, wir haben halt eben nur 3 Divisionen. Und ob das nun den besseren Menschen macht, also er war meines Erachtens auch als Brigadekommandeur außerordentlich fähig und beliebt bei seinen Soldaten. Ich habe mir das auch mal angesehen bei einer Dienstaufsicht bei der Brigade. Also Christian Freuding weiß dann wirklich, was zu tun ist. Er hat bisher, glaube ich, eine andere Rolle gespielt, so nehme ich ihn auch wahr. Sehr hohe Loyalität und ob er nun derjenige ist, der einem Generalinspekteur, einem Minister die Karten legt, müssen wir mal sehen. Das wäre meine Rollenbeschreibung. Ich glaube nicht, dass es unbedingt die Rollenbeschreibung von Christian Freuding ist, aber ich meine, das ist ein exzellenter Soldat, der muss seine Rolle finden. Und letztlich ist ja für uns, die das von außen betrachten, also ich meine, entscheidend ist, dass das Heer vorankommt. So, wie die das machen, ist ja letztlich auch deren Sache. Und wer sind wir, da zu urteilen? Und auch bei jeder Personalveränderung wird es ja auch Stress geben und werden Leute sagen, der aber nicht und der doch und der hat damals bei mir abgeschrieben und so im Generalstabslehrgang. Also ich glaube, dass man bei dieser Personalie eigentlich von außen wenig sagen kann, das sind andere Personalien, wo ich dann eher ein Fragezeichen machen würde.
Sie reden von dem neuen Rüstungsstaatssekretär Jens Plüttner, nehme ich an.
Das ist sicherlich eine Personalie, die überraschend fand. Ich hatte immer dafür plädiert, denkt doch mal frei und nimmt vielleicht einen Rüstungsstaatssekretär aus der Wirtschaft. Also jemand, das hat man mit Frau Suder ja schon mal gemacht, wobei Frau Suder eben nicht zum Militär verstand, das hat sie dann gelernt. Aber es gibt ja durchaus Leute auch in der Wirtschaft, die aus der Szene kommen und die schon so wissen, was Herr Papperger so vorhat und die Logik der Industrie.
Vielleicht war man da noch so traumatisiert von dem Untersuchungsausschuss, den es ja dann gab. Aber gut, bleiben wir noch.
Ich meine, was man immer macht, also ich würde immer sagen, wenn man Staatssekretärsposten sieht, also mir geht es als Bürger sehr stark um die Qualifikation. Also jeder Oberamtsinspektor muss bestimmte Zeugnisse, Lehrgänge und so weiter haben, jeder Kompaniechef, jeder Zugführer. Und die Qualifikation von Herrn Plötner für dieses Amt, außer dass er in der SPD ist, vermag ich jetzt nicht so zu erkennen. Denn die Aufgabe ist ja nicht eine außenpolitische primär, da wäre er qualifiziert als Diplomat und Kanzleramt, sondern ist ja die Koordination von Rüstungsindustrie, Rüstungsverwaltung in Koblenz und dem BMVG. Da, glaube ich, hat er, also das kann ich zumindest nicht erkennen. Jetzt muss man auch diesem Mann eine Chance geben, aber ich kann das nicht erkennen. Und alle Gesprächspartner, mit denen ich rede in der Bundeswehr, können es eigentlich auch nicht erkennen. Das finde ich dann schon problematisch. Ne? Und dann kommt hinzu, dass wir einen dritten Staatssekretär haben. Wir wollen auch eher abbauen. So, jetzt muss man sehen, wie gesagt, vielleicht entwickelt sich Herr Plötner zum großen Reformer und so weiter. Ich würde da ein Fragezeichen machen, aber jetzt, das wird ja nicht von mir entschieden, sondern von anderen Leuten. Und jetzt muss man sehen, auch was jetzt an weiteren Veränderungen im Ministerium kommt. Der Minister will ja doch das Ministerium doch erheblich verändern, mehr als in seiner ersten Amtszeit. Und da muss man der Sache auch eine Chance geben. Aber es gibt sicherlich, sag mal, gegen die Personalie Freuding, würde ich sagen, kann man nicht viel sagen. Und im Gegenteil, es ist dann auch eine Chance. Und wer weiß, vielleicht ist Herr Freuding auch in 2 Jahren Generalinspekteur. Diese Gerüchte gibt's ja auch. Und so eine Personalie hätte ich mir auch gerade für die Rüstung gewünscht. Und nicht jetzt eine Personalie, wo alle mit den Augen rollen. Zumal Herr Plötner eben auch ja davon aufgefallen ist, eine bestimmte Haltung zu Russland zu haben. Das ist ein schöner Satz, ne? Die Alte nervt mit der Strategie. Also, ich finde,
in Bezug auf Frau Streik-Zimmermann.
Zimmermann, genau. Also ich sehe Herrn Plötner eher als Teil des Problems. Aber wie gesagt, vielleicht entwickelt er eine bislang uns nicht bekannte Fähigkeit, die Rüstung da zum Laufen zu bringen. Und da muss man auch wiederum so fair sein und jedem eine Chance geben.
Letzte Frage nochmal zu Alfons Meis, weil er auch immer wieder nahegelegt oder vermutet wird, dass er gehen musste, eben weil er so offen, so outspoken, so direkt, so kritisch war. Christian Freuding, wissen wir, ist ein sehr enger Vertrauter des Ministers. Kann das ein Nachteil sein, wenn jetzt so einer geht, der dem Minister immer sehr klar gesagt hat, wo Missstände sind?
Ja und nein. Also das kann ja eben auch sein, dass dann jemand, der intern offen spricht, dass der eben nicht auf Gehör trifft, weil er mich mit dem Generalinspekteur nicht gut versteht, vielleicht mit den anderen Inspekteuren nicht gut versteht und diese Dinge eigentlich versanden. Und dann erreicht vielleicht jemand, der das Ohr hat, der das vielleicht auch leiser vorbringt, mehr. Das wissen wir nicht. Und das sind alles so Spekulationen. Dann sagen immer die hohe Generalität, wenn ich bin jetzt auch dafür bekannt, dann nicht immer nur lobend zu sein oder auch kritisch. Und wird gesagt, Herr Neitzel, Sie wissen ja gar nicht, was ich mit dem Minister, dem Generalinspekteur spreche. Dann kann ich sagen, stimmt, weiß ich nicht. Ich kann es mir nur denken, aber weiß ich nicht. Also letztlich können wir diese letzten 5 Meter vom Tor, die können wir einfach von außen nicht wirklich beurteilen. Und für uns ist entscheidend, was passiert. Und sicherlich ist im Heer insgesamt zu wenig passiert. Und das liegt an der Ukraine-Hilfe, das liegt an dieser unglaublichen Bürokratie und so weiter. Und ich bin generell, das ist, habe ich schon vor zig Jahren gesagt, ich wünsche mir schon Generalität, die outspoken ist, die ihren Soldaten verpflichtet ist und nicht irgendwelchen Politikern, sondern den Soldaten, damit dem Land, aber auch den Soldaten. Und ich fand es auch gut, dass ein Alfons Meis in Bamberg Ilner war. Ich finde das gut, weil das sind die Leute, die die Kompetenz haben. Und er hat da ja auch deutlich gesprochen. Auch der Generalinspekteur war ja mal in so einer Talkshow. Also ich finde das gut. Und jetzt ist auch Christian Freuding ja auch kein Unbekannter in der Öffentlichkeit. Er ist ja, sagen, der Quotenkönig bei Nachgefragt, ne, durch die Ukraine.
Mit dem YouTube-Kanal. Genau. Bei uns in der Sendung übrigens auch schon zweimal gewesen, mindestens.
Ich kenne Christian Freuding seit vielen Jahren. Also er ist da ein guter Mensch, der klar spricht. Und er wird das Heer vielleicht anders führen als Alfons Meis. Er wird das gut machen. Ich traue ihm das zu. Also diese Personalie, da bin ich relativ entspannt. Ich glaube, es gibt andere Personalien, wo man sich die Frage stellen kann, in welche Richtung läuft das. Aber auch da müssen wir jetzt erstmal abwarten, wie die finale Struktur aussieht und wer dann eigentlich was zu sagen hat.
Unbestritten ist ja eins der größten Probleme der Bundeswehr das Personalproblem. Jetzt hat Pistorius, der Minister, gesagt, man bräuchte eigentlich, um die NATO-Vorgaben zu erfüllen, 260.000 Soldatinnen und Soldaten. Im Moment schaffen wir es ja noch nicht mal die 200.000 zu erfüllen. Wie sehen Sie diese ganze Debatte und ja, vor allen Dingen auch die Frage, bräuchte man nicht doch eine Wehrpflicht statt eines neuen Wehrdienstes?
Ja, und eigentlich ist die Personallage ja viel schlimmer, als sie so gesagt wird. Wir haben 180.000, gut 180.000. Ich würde ja die These wagen, eigentlich haben wir nur 150.000, weil diese 180.000 sind ja eine politische Zahl gewesen. Also als die Wehrpflicht ausgesetzt wurde 2011, haben kluge Planer gesagt, naja, also 140.000, 150.000, das ist so eine realistische Größe für eine Zeit- und Berufsarmee. Und dann kam von der Politik die Ansage, also wurde mir das berichtet, nein, also 140.000 von 50 ist zu wenig, wir müssen ja genauso viel haben wie die Franzosen und die Briten. Also so kam es zu dieser Zahl 180.000 offenbar. Dann hat man unter von der Leyen eben die Altersgrenze angehoben, damit nicht so viele Leute in den Ruhestand gehen. Und dann haben wir eben letztlich viel zu alte Generale, Obersten und Oberstabsfeldwebel. Und was macht man denn mit denen? Die hat man in die Ämter, in die Stäbe und so weiter geschoben. Die wurden immer größer. Und damit wurde die Bundeswehr immer ineffizienter, weil natürlich haben die sich alle irgendwie beschäftigt. Wenn man jetzt die Altersstruktur ansieht, müsste man eben, ist mein Argument, oben abschmelzen von Leuten, die dem Land gedient haben. Und Teil von denen kann man sicherlich noch in dem Territorialheer verwenden oder in den aufzustellenden Brigaden, wenige. Aber wenn man ehrlich wäre, müsste man relativ viele früh pensionieren. Und ich habe einmal die Zahl in den Raum geworfen von 30.000. Da wird es jetzt sicherlich einen heftigen Widerspruch in der Bundeswehr geben, wie das nicht anders zu erwarten ist.
Das war das Weltinterview.
Ja, genau. Aber die Bundeswehr ist eben grotesk überbürokratisiert und jede Reform wird versanden, wenn man sich an diese Struktur nicht verändert und damit auch sagt, wie zwinge ich eine Verwaltung effizienter zu werden, indem ich sie eben reduziere und dadurch sagen Sachen delegiere. Wir haben eben zu viel Ämter, Parallelen von Amt für Streitkräfteentwicklung und einem Planungsamt. Es ist eben grotesk und das hat man aufwachsen lassen, weil man die Leute nicht anders verwenden konnte. Man musste eben jedem Berufsoffizier eine Stelle gegeben werden. Und wenn man die in den Brigaden, Flottillen und Geschwadern nicht mehr hat, dann schafft man halt immer große Stäbe. Das sehen Sie auch, dass das Kommando Heer, Marinekommando der Luftwaffe viel zu groß ist und man die These wagen kann, weiß ich nicht, beim Marinekommando oder das kann man genauso im Kommando Heer machen, wenn Sie zwei Drittel der Stellen wegnehmen, werden Sie wahrscheinlich doppelt so schnell. Und wir haben ein operatives Führungskommando, das größer ist als das Center Command der Amerikaner. Also das ist alles ein Wahnsinn. So. Also wir brauchen eigentlich noch mehr. Also eigentlich fehlen offiziell 80.000 Soldaten, real fehlen wahrscheinlich 110.000. Und wie wollen Sie die gewinnen? Die offizielle Linie des Ministers ist ja, dass er jetzt ein Gesetz einbringen wird, das eben auch den Pflichtanteil vorsieht. Das ist schon mal gut, wunderbar, muss man sagen, dass man diesen Pflichtanteil einsetzen kann, wenn man feststellt, man hat zu wenig Freiwillige. Das ist, glaube ich, ein Eingehen auf die SPD, die aus mir nicht erkennbaren Gründen gegen die Wehrpflicht ist, obwohl sie 2011 gegen die Aussetzung der Wehrpflicht war, kann man vielleicht auch noch mal sagen.
Der Parteitag hat sich gegen eine Wehrpflicht ausgesprochen.
Ja, meines Erachtens unsinnigerweise, weil es sind ja keine Vollidioten mit einer NATO, die diese Force Models erarbeiten. Und man kann wohl kaum als Bundesrepublik Deutschland sagen, ja, NATO finde ich irgendwie blöd, was sie da sagen, was die errechnen. Und 260.000 sind jetzt im Vergleich zu deutschen Streitkräften, die wir hatten im Kalten Krieg, nach dem Kalten Krieg jetzt auch nicht riesig. Ne? Hatten wir 370.000 nach der Wiedervereinigung und so. Also 260.000 für ein Land von 82 Millionen Einwohnern ist jetzt nicht... Keine Militarisierung, würde ich jetzt mal sagen. So, also eigentlich ist es klar, wir brauchen die und diese 200.000 Reservisten. Und jedem auf diesem Erdenrund ist klar, es wird mit einer Freiwilligkeit nicht funktionieren. Jetzt kann man das prüfen. Also so verstehe ich Pistorius, dass er sagt, wir prüfen erstmal, ob wir das mit Freiwilligen erreichen. So hat auch der Parteitag sich ausgedrückt. Jetzt kann man natürlich prüfen, ob die Erde eine Kugel ist. Das kann man prüfen, wenn man sich unsicher ist, ob nicht vielleicht die Erde doch eine Scheibe ist. Ich vermute, dass bei der Prüfung rauskommt, ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute, dass rauskommt, die Erde ist vielleicht nach intensiver Prüfung in einer ganzen Legislatur, die Erde ist eine Kugel. Wahnsinn. Das kommt dann wahrscheinlich raus. Hey, wir brauchen dann Wehrpflichtige. Also eine Sensation. So, also jeder weiß natürlich, dass das ein politisches Zugeständnis an den linken Flügel der SPD ist. Deswegen habe ich ja auch meines Erachtens zu Recht die SPD als Sicherheitsrisiko mal bezeichnet. Wenn es so eindeutig ist, wenn es so klar ist, dass man diese Zahl von 80.000 oder eigentlich sind es sogar noch mehr, nicht gewinnen wird. Wir werden keine ausreichende Zahl von Logistikern, IT-Lern, Technikern gewinnen. Infanteristen haben wir ja genug. Also das ist völlig eindeutig, wir verlieren Zeit. Und ich frage mich auch, was ist das politische Signal? Wir müssen doch alles tun, um eine Konfrontation zu verhindern. Und wenn der BND-Chef und seine Chefanalysten und Pistorius und Carsten Breuer nicht Schmu erzählen, also wir eine kriegerische Auseinandersetzung nicht ausschließen können, auch uns vorbereiten müssen, dann müssen wir doch auch Signale senden. Klare Signale der Einigkeit, der Abschreckung. Und ein solches Signal wäre, wenn wir jetzt in die Wehrpflicht, eine Auswahlwehrpflicht, wir reden von 5% eines Jahrganges, gehen würden, langsam aufwachsen. Also Adenauer hat auch mit 5000 Wehrpflichtigen angefangen. Das wäre ein Signal. Das wäre auch ein Signal an die Bündnispartner. Dazu sind wir nicht bereit. Das muss man wieder sagen. Insofern haben wir ja auch im Vergleich zum Frühjahr durchaus gute Signale. NATO-Gipfel 3,5%. Trump hat die NATO noch nicht verlassen, das ein gutes Zeichen ist. Merz und Trump, das scheint ganz gut zu funktionieren. Also es gibt positive Zeichen. Auch das Sabbat-Manöver, das mir im Frühjahr sehr viel Sorgen bereitet hat, scheint nicht so groß zu sein wie angekündigt. Auch nicht direkt an der litauischen Grenze. Alles gute Zeichen, die mich wieder ein bisschen ruhiger schlafen lassen.
Und Sie hatten ja damals, wenn ich da gleich unterbrechen darf, gesagt, vielleicht erleben wir den letzten Sommer in Frieden. Anlass war dieses geplante Sabbat-Manöver. Das heißt, vielleicht erleben wir noch mehr Sommer in Frieden.
Ich hoffe das. Also das ist eine fluide Entwicklung und das ist, muss man jetzt auch mal deutlich sagen, das sind ganz positive Entwicklungen. Hätten auch anders kommen können. Wir haben eine stabile Regierung. Hätte auch anders kommen können. Aber es gibt eben auch Signale, die mir dann schlaflose Nächte bereiten, weil wenn wir noch nicht mal in der Lage sind, mit den ersten Wehrpflichtigen anzufangen, welches Signal senden wir? Und wir senden eben kein Signal der Abschreckung. Und es geht alles um Perzeption. Also senden wir wirklich ein Signal der Entschlossenheit? Das kann ich wirklich nicht erkennen, weil es wird unendlich viel geredet, aber wir haben eben Probleme, ins Machen zu kommen. Von daher würde ich nach wie vor sagen, wer weiß, ja, und ich weiß, dass dieser vielleicht letzte Sommer im Frieden viele Leute aufregt. Dann aber auch Kollegen sagen, ja, ganz schlimmer Ausspruch, aber wir sollten doch mehr Krisenvorsorge machen, Wasserhorten und so weiter. Und dann sage ich, naja, also wenn es so unsinnig ist, dann brauchen wir das eigentlich auch nicht zu tun. Also wir sollten uns schon vorbereiten, die Dinge können auch schneller eskalieren, als wir glauben. Und wir können eben Dinge nicht voraussehen, wir können nicht sagen, was in einem Jahr ist. Also lasst uns to speed up. Ich will ja natürlich auch, dass wir eine Konfrontation vermeiden, selbstverständlich. Und da ist es eben mixed. Ne? Hätten Dinge schlechter laufen können. Wir sind da on track, aber es können Dinge auch besser laufen. Und die Sache mit der Wehrpflicht ist einfach wirklich hausgemacht. Und das halte ich für ein Problem.
Das heißt, Sie würden eigentlich dafür plädieren, jetzt klar zu sagen, wir brauchen die Wehrpflicht sowieso früher oder später. Warum führen wir sie?
Genau. Wir sollten, das ist völlig eindeutig und wir führen sie jetzt ein. Ich glaube, im Heer könnte man sofort heute 5000 Leute Wehrpflichtige aufnehmen. Für die hat man ein Bett, für die hat man einen Helm, für die hat man ein Gewehr. Und nochmal, also Adenauer hat auch nicht mit 200.000 Wehrpflichtigen angefangen. Damals hatte man in den 50er Jahren keine Kasernen, musste man das auch aufbauen, hat eben mit 5.000 angefangen. Oder wie viel? Also man kann anfangen, hat aber das politische Signal gesetzt, ja, diese Republik ist bereit, sich anzupassen. Sie hat die Wehrpflicht ausgesetzt in einer bestimmten sicherheitspolitischen Lage und sie ist natürlich in der Lage, sie wieder einzusetzen. Und was mich immer aufregt, ich war neulich mit einem Innenminister auf dem Podium, ich sag jetzt nicht aus welchem Bundesland, ich habe wirklich den Eindruck, diese Leute haben den Schuss nicht gehört. Die moderieren das weg und nein, und die Bevölkerung ist doch nicht so weit. Doch, die Bevölkerung ist so weit. Wir sehen ja die neuesten Umfragen von ARD, Infotest, DIMAP, das ist jetzt 75%, glaube ich. Will mich jetzt auf die Zahl nicht festlegen, aber ich glaube, es sind etwa 70% plus für die Einführung der Wehrpflicht sind. Und sogar von den jüngeren Jahrgängen ist es eine knappe Mehrheit. Auf was wartet ihr? Und ich habe da so eine Fröhlichkeit bei vielen politischen Verantwortungsträgern. Pistorius gehört nicht dazu, muss ich ausdrücklich sagen. Aber bei anderen Verantwortungsträgern, die glauben, ja, das geht alles so weiter und Putin spielt irgendwie nur. Also da fehlt es mir nun wirklich an Ernsthaftigkeit. Und ich weiß nicht, was noch passieren soll, damit diese Besoldungsgruppe mal kapiert, in welcher sicherheitspolitischen Lage wir sind.
Ich würde gern gleich noch ein bisschen über die Ukraine mit Ihnen sprechen. Eine Frage fiel mir noch ein zum Thema Personalnot, das ist auch eine Frage, die uns von Lesern und Hörerinnen und Hörern immer wieder erreicht. Ist die eigentlich in allen Teilstreitkräften gleich vorhanden oder kann man sagen, ist beim Heer schlimmer als bei der Luftwaffe?
Also meines Wissens ist sie letztlich überall ähnlich hoch. Sie ist innerhalb der TSKs dann ein bisschen unterschiedlich. Also beim Heer, soweit ich das weiß.
TSK sind die Teilstreitkräfte,
genau. Oder die Org-Bereiche, die Organisationsbereiche. Man Cyber und so noch dazu nimmt. Also die Beim Heer ist es zum Beispiel so, dass es die Gebirgsjäger, die Fallschirmjäger kriegen, glaube ich, genug Freiwillige. Zumindest sagen wir, für die infanteristischen Aufgaben, wo es wirklich ein Problem zu geben scheint, ist im Logistikbereich. Also Menschen, die sich jetzt freiwillig melden wollen, eben offenbar weniger an den Schreibtisch. Nicht alle Logistiker sitzen am Schreibtisch, aber ich sage das jetzt mal so vereinfachend. Also da gibt es ein Problem, dann auch in den Kampfeinheiten, weil wir auch da natürlich Logistiker haben. Es gibt ein Problem bei den IT-Lern, bei den Technikern, gerade bei der Luftwaffe, bei der Marine gibt es massive Probleme in bestimmten Verwendungsbereichen, was eben auch die Einsatzbereitschaft der Schiffe einschränkt, weil sie brauchen eben bestimmte Techniker, bestimmte Verwendungsbereiche, sonst ist die Besatzung nicht komplett. Und mir sagen eigentlich Leute, dass alle Versuche, die Reduzierung von Besatzungen, auch die Werbemaßnahmen, die man ergreift, eigentlich ausgereizt sind. Und dass eigentlich intern keiner mehr damit rechnet, dass sich an diesem Personalproblem entscheidend etwas verändert. Und das zeigen ja auch die Grundplanungen bei der Aussetzung der Wehrpflicht. Das zeigen aber auch die Erfahrungen in anderen Armeen. Also es ist ja nicht so, dass die Briten, Franzosen diese Probleme nicht hätten. Und das hat funktioniert, solange die Bundeswehr nicht wirklich groß kämpfen musste, solange sie nur relativ kleine Kontingente ins Ausland schicken musste. Da ging das. Aber jetzt wirklich voll aufgefüllte, einsatzbereite Divisionen, wo ich eben auch, oder Schiffe oder Flugzeuge, Flugabwehr, Raketenbatterien, also auch die Luftwaffe hat diese Probleme. So, das ist bekannt. Dafür können die auch nichts. Da müssen wir einfach sagen, rangehen. Und deswegen glaube ich, dass wir zu einem gesunden Personalkörper nur kommen, wenn wir oben abschmelzen, das habe ich erwähnt, und wenn wir unten aufbauen über eine Wehrpflicht. Wenn wir aber so lange rumzackern, ob überhaupt die Wehrpflicht kommt, also und in welchem Umfang und wie, und das ist irgendwie alles nicht günstig. Und solange wir das nicht haben, läuft die Bundeswehr mit einem riesigen Klotz am Bein durch die Gegend und hat eben massive Defizite, die größer sind, als sie natürlich öffentlich benannt werden. Politik ist leider immer so, dass sie diese Probleme einfach wegdiskutiert. Es sind sehr fundamentale Probleme und irgendwie verzweifeln viele innerhalb und außerhalb der Bundeswehr, wie man dann verdammt nochmal die Politik zum Handeln bringt.
Jetzt sagt der Pistorius auch, wenn man das jetzt sofort einführen würde, man könnte gar nicht so viele aufnehmen, weil die Kasernen nicht da sind, die Strukturen, die Ausbildungsmittel nicht. Sie würden aber trotzdem sagen, das Signal wäre wichtig, dass wir damit
jetzt. Ja, und natürlich können wir nicht, also es geht sowieso nicht um die allgemeine Wehrpflicht, wie wir sie im Kalten Krieg hatten mit, weiß ich nicht, 240.000 Wehrpflichtigen. Darüber redet ja auch keiner. Es ist immer eine Auswahlwehrpflicht und wahrscheinlich wäre die Bundeswehr auch jetzt mit, keine Ahnung, 40.000 oder so überfordert. Aber nochmal, die Zahlen, die ich vom Heer kenne, ist, morgen 5.000 Wehrpflichtige auf dem Hof, das würde gehen, weil das eben auch die vakanten Stellen sind, die man hat, für die man aber eigentlich ein Bett, ein Helm und ein Gewehr vorhält. Und da müssen wir auch schon ein bisschen flexibel sein. Und wenn man mal die Leute machen lässt unten und mal wegkommt von dieser elenden Bürokratie und dieser elenden zentralen Verwaltung und so weiter, dann findet die Truppe schon auch eine Möglichkeit, das sinnvoll zu machen. Und wir können ja eben klein anfangen. Aber wenn wir eben warten bis ans Ende der Legislatur, und es ist meines Erachtens ein politischer Grund, und wenn ein Krieg ausbräche, Gott möge das verhindern, will ich immer dazu sagen, dann müssten wir auch schnell handeln. Dann könnten wir auch nicht erstmal Arbeitskreise bilden und so weiter und so weiter. Und ich glaube, dass innerhalb der Bundeswehr sind viele gute Leute, die, lass die mal machen. Ja? Und diese Angst, Schritte zu gehen, das schwächt uns, es schwächt auch die Demokratie, weil die Leute den Glauben verlieren, dass wir uns wirklich reformieren können. Und wenn wir sagen, wir sind nicht in der Lage, eine Auswahlwehrpflicht jetzt mal einzuführen, meine Güte, das ist, in welchem Land leben wir? Und ich glaube, dass die Bundeswehr dazu in der Lage ist, wenn man sie macht. Und ich glaube, dass es letztlich eine politische Diskussion ist.
Jetzt sind wir auch schon wieder beim Thema Bundeswehrreform und Strukturen, die sich ja so ein bisschen auf die Formel bringen lässt, wenn ich sie richtig verstehe. Der Kopf ist einfach zu gewaltig, zu groß und das, was da drunter ist, ist zu schwächlich, so die Basis. Nun gibt's ja aber zum Beispiel diesen Osnabrücker Erlass vom Minister. Er hat die Bundeswehrreform ja fast so ein bisschen zur Chefsache gemacht, hat auch gesagt, in seinem Ministerium müssen neue Strukturen eingezogen werden. Was läuft da aus Ihrer Sicht noch schief?
Ja, wir haben den Osnabrücker Erlass, aber das hat ja alles nichts gebracht. Also im Ministerium sind 3.000 Stellen, 3.000 Dienstposten und die Weiße Kommission hat mal von 1.500 gesprochen. Und de Maizière hat dann im Dresdner Erlass 2012, glaube ich, ne, dem Inspekteure aus dem Ministerium ausgegliedert. Dadurch ist die Zahl reduziert worden. Wir sind wieder bei der alten Zahl, obwohl die Inspekteure nicht im Ministerium sind. Also das ist das alte Problem, dass seit 10 Jahren die Zahl der Stellen im Ministerium überall, nicht nur im Verteidigungsministerium, massiv ansteigen. Und da muss man eben massiv runter. Und das sehe ich nicht. Jetzt führt man sogar einen dritten Staatssekretär ein. Und wenn man einfach mal auf die Kennzahlen schaut, also die Bundeswehr hat über 50% der Soldatinnen und Soldaten sind nicht im Kern der Auftragserfüllung. Nicht in den Brigaden, Flottillen, Geschwadern. Und andere Armeen, die Israelis haben 25%, ich sage mal, in diesem Overhead. Natürlich braucht man Overhead, man braucht Verwaltung, man braucht Stäbe, man braucht Ministerien. Aber eben nicht in dieser Menge. Und ich habe irgendwo mal geschrieben, dass man, also 30% wäre vielleicht so eine Kennzahl, die für die Bundeswehr funktionieren würde. Aber das würde eben bedeuten, dass wir im Overhead 30.000 zu viel haben. Mindestens 30.000 zu viel. Und die Frage ist, was machen Sie damit? Und einige wenige kann man sicherlich noch verwenden. Die Masse, glaube ich, muss letztlich in die Reserve gehen. Und sie brauchen ganz viele nicht. Die haben dem Land gedient. Aber die können sie nicht sinnvoll verwenden, weil wir haben nicht so viele Brigaden, wie wir Obersten haben. Und wir haben Oberstleutnante genauso viel wie Hauptgefreite. Und das ist eben eine Struktur einer Armee für Auslandseinsätze, die nicht auf Landes- und Bündnisverteidigung ausgerichtet ist. Und wir überaltern eben auch. Und da müsste man meines Erachtens drangehen, auch aus dem Gedanken, wie bekomme ich denn die Bundeswehr innovativer? Wie bekomme ich sie schneller? Wir alle reden ja über Überbürokratisierung. So mit PowerPoint-Präsentationen, wie man es bisher geschafft hat und hier und da was ändern, das ein oder andere Gesetz, was man ja auch gemacht hat, schafft man das einfach nicht. Die Bundeswehr ist, weil eben wir so viele Ämter und Stäbe haben, ist jede Innovation wird totbürokratisiert. Und wenn sie das reduzieren, zwingen sie einen Stab dazu, anders vorzugehen. Dinge zu delegieren, nach unten zu delegieren, schnell zu entscheiden, weil es nicht anders geht. Und wir haben genug historische Beispiele, dass das Stäbe auch klein sein können und es dann funktioniert. Aber es wäre natürlich ein Kraftakt, der letztlich vom Kabinett getätigt werden müsste, auch mit Unterstützung des Kanzlers, weil natürlich dann kommt die Gewerkschaften und diese und jene und beklagen und nein und so weiter. Und da das Leute im Lebenszeitbeamte sind, müssten sie früh pensionieren, damit müssten sie Geld in die Hand nehmen. Das bei der jetzigen Debatte länger zu arbeiten, ist eine Herausforderung. Aber ich bin überzeugt davon, wenn sie solche Maßnahmen dieser Größenordnung nicht tun, wird jede Innovation getötet werden. Und wenn wir diese Veränderung nicht angehen, ich habe es ja immer gesagt, werden wir jeden dieser Schritte, werden wir mit dem Blut unserer Soldaten bezahlen. Und da kann ich als Historiker nur sagen, ja, Armeen sind träge im Frieden, was Reformen anbelangt. Sie sind langsam in Reformen. Und wir sollten einfach besser sein als die Leute im Kaiserreich oder sonst. Jetzt muss man sehen, was der Minister auch im Ministerium macht, da sollen ja auch einige Abteilungen zusammengelegt werden und so. Und da kann man hoffen, dass es Synergieeffekte gibt und dass man wirklich das Ministerium auch mal runterbekommt und dass auch die Procedures sich verändern. Glaube ich wirklich daran, dass es eine solch durchgehende Bundeswehrreform gibt? Natürlich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, leider. Und ich kann das nur immer wieder sagen, dass es eben viel Frustration gibt in der Bundeswehr und dass auch diese Gedanken, die ich jetzt hier äußere, wahrlich nicht nur auf meinen Mist wachsen, sondern auf den Mist von vielen klugen Bundeswehroffizieren, mit denen ich gesprochen habe, die aber interessanterweise einen etwas jüngeren Alters sind. Und ich weiß nicht, irgendwie, wenn ich auch mit hohen Generalen rede, viele denken dann eben letztlich doch an ihre Teilstreitkraft. Und das ist eigentlich ein Problem, weil wir müssen natürlich letztlich an die Streitkraft insgesamt denken.
Herr Professor Neitzel, kommen wir noch auf die Ukraine und die Lage dort zu sprechen, weil ja offensichtlich ist, dass Russland die Luftangriffe massiv ausgeweitet hat mit teilweise hunderten Drohnen. Die Rede ist in einigen Nächten von über 500 und dann in diesem Mix aus Drohnen plus ballistische Raketen und so, das hat ja massiv zugenommen, trotz oder wer weiß, vielleicht auch wegen Telefonaten mit US-Präsident Trump. Dann die Lage an den Frontlinien ist auch irgendwie klar, es geht voran, wenn auch sehr langsam für die russische Armee. Als wie bedrohlich würden Sie die Lage einschätzen für die EU?
Also ich kann eigentlich an der Stelle immer nur das sagen, was ich eigentlich, glaube ich, seit 3 Jahren sage, dass die Ukraine diesen Krieg verlieren kann. Dass der Ausgang des Krieges für uns unbekannt ist, wir können nicht in die Glaskugel schauen, aber dass die Ukraine diesen Krieg verlieren kann, dass es sehr viel von uns abhängt. Dass natürlich die Europäer Dinge tun, dass sie die europäische Rüstungsindustrie fördern und so weiter. Aber natürlich ist es ohne die USA sehr, sehr schwierig. Es sind jetzt nicht unsere schlimmsten Befürchtungen wahr geworden. Auch das ist was Positives, muss man sagen. Es war ja absehbar, dass die Amerikaner deutlich weniger machen werden. Und jetzt ist das Unglückliche, dass die Amerikaner aber Schlüsseltechnologien haben. Also bei der Flugabwehr eben im Bereich der Patriots, aber sie haben auch andere, die HIMARS-Raketen und so weiter und so weiter. Und wenn Trump eben das runterfährt, was er jetzt zu tun scheint, haben wir im Bereich Luftverteidigung natürlich ein Problem, nicht? Es gibt Systeme der Italiener und Franzosen, die das zum Stück ersetzen können, aber auch in der Produktion wachsen die Bäume nicht in den Himmel, weil natürlich auch die europäischen Staaten sich ein Stück weit in diesem Schlüsselbereich selber schützen wollen. Jetzt muss man versuchen, das wird ja auch probiert von der Bundesregierung, das irgendwie zu ersetzen, ob man mit deutschem Geld Patriot-Raketen kaufen kann.
In den USA.
In den USA, dann das den Ukrainern gibt. Also mal gucken. Wir sehen aber, dass natürlich mit Trump die Lage sehr viel schwieriger geworden ist. Wir sehen, dass die Russen eben langsam voranmarschieren. Nicht einfach die Ukrainer langsam voranmarschieren, sondern die Russen langsam voranmarschieren. Jetzt allein die Russen hohe Verluste, aber trotzdem ist, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, schon der Nettogewinn an Streitkräften in diesem Jahr 160.000 Mann. Also die Russen mobilisieren fast die gesamte Bundeswehr in einem Jahr als Nettogewinn. Das ist sicherlich jetzt nicht so gut ausgebildet wie die Bundeswehr und so, aber trotz aller Probleme, die Russland auch hat. Und wo führt das hin? Also ich bin da nach wie vor in Sorge, dass das ausgeht wie im Ersten Weltkrieg. Da haben wir auch lange im Stellungskrieg gehabt, wenig bewegte sich und dann sind im Ersten Weltkrieg drei Staaten zusammengebrochen unter der Last dieses Krieges. Die anderen waren auch sehr stark belastet, aber sind eben nicht zusammengebrochen. Und das ist eben die Frage.
Deutschland,
Österreich und das Osmanische Reich, die zusammenbrachen dann. Und das ist eben die große Frage, die wir nicht beantworten können. Wie lange kann die Ukraine diesen Krieg aushalten? Wie lange kann Russland diesen Krieg aushalten? Auch das ist nicht endlich, müssen wir auch sagen. Aber also ich kann die Lage nur so beschreiben, dass mir das Sorge macht. Die Ukraine hat ein Personalproblem. Wir sind alle eben in erheblichem Maße von den USA abhängig. Und auch wenn wir an einen Frieden denken, dann hat die USA natürlich eine zentrale Rolle. Denn die USA könnte natürlich wirklich mit Waffenlieferungen, mit diplomatischem Druck, mit ökonomischem Druck wirklich wahrscheinlich Russland zwingen, in Frieden zu handeln. Aber das können die Europäer nicht. Ich denke an die Reise der Staats- und Regierungschefs nach Kiew, Merz, Macron, Starmer und so weiter. Und dann die Androhung, scharfe Sanktionen, wenn es jetzt keinen Waffenstillstand gibt für 30 Tage und es ist nichts passiert.
Die EU strickt immer noch an diesem 18.
Sie strickt immer noch irgendwie und da kann ich mir nur sagen, da so viel von Perzeptionen abhängt, wie wird Putin das wohl wahrnehmen? Und haben wir damit ein Signal gesendet der Stärke und du musst jetzt verhandeln? Nein, eben nicht. Das zahlt so ein in die Dinge, die positiv, negativ laufen, das ist eben negativ. Und da, insofern glaube ich, Ukraine, noch kämpfen sie, noch stehen sie wohl ganz gut. Aber irgendwann endet auch mal der Donbass und damit in diesem Vormarsch. Und dann kommen wir in ein anderes Gelände, das sehr flach ist, hin zum Dnieper, das sich auch sehr viel schwerer verteidigen lässt. Also für mich ist immer so die Frage, kommt der Moment der 12. Isonzo-Schlacht des Ersten Weltkrieges, das war im Oktober 1917, da haben die Deutschen und Österreicher die Italiener angegriffen und einen Frontdurchbruch erzielt und dann brach die gesamte italienische Front zusammen, wie ein Kartenhaus. Italien hat es dann trotzdem überlebt, aus verschiedenen Gründen. Und werden wir so einen Moment noch sehen oder nicht? Ich kann das nicht beantworten. Also ich bleibe da sorgenvoll und ich sehe, das ist wieder positiv, dass die Bundesregierung auch wirklich committed ist, dass sie alles versucht, die Ukraine zu unterstützen. Aber auch da sind die Möglichkeiten der Deutschen natürlich auch begrenzt. Und ich weiß nicht, wie stark die Europäer wirklich willens sind. Ich sehe die Deutschen da schon mit in einer Führungsrolle, die sie auch ja immer mehr ausfüllen. Aber alleine werden wir die auch nicht stützen können. Also man muss da sorgenvoll bleiben. Und man kann nur hoffen, dass es gelingt, die Amerikaner irgendwie im Boot zu halten und dann auch mit deutschem Geld etwa amerikanische Schlüsseltechnologie in den USA zu kaufen, um sie dann den Ukrainern zu geben.
Also um ballistische Raketen abzuwehren, sind ja die Patriot-Systeme auch unerlässlich.
Genau.
Genau die hält ja die USA Stand heute zumindest jetzt erstmal zurück. Also mit dem Argument, sie hätten selber nicht genug in ihren Beständen.
Es gibt, glaube ich, noch die Möglichkeit mit der französisch-italienischen Variante, aber die Produktionsraten dieser Raketen, auch der Patriot-Raketen, ist ja in der Tat limitiert. Das ist immer so die Frage, bis zu welchem Maß liefere ich die noch. Und da kann man immer noch die Drohnen abschießen mit unseren Gepards und mit den kürzeren Reichweiten von mit Iris-T und so weiter. Aber dann hat man zunehmend eine Lücke.
Also an dieser Stelle sehr gut passt und vielleicht nur als kurze Zwischenfrage. Sie haben ja die Gepard-Flugabwehrpanzer angesprochen. Die haben sich ja als wirklich recht wirkungsvoll erwiesen, was die Abwehr von Drohnen zum Beispiel angeht. Da fragt sich unser Hörer Oliver Ganz, ob nicht die Bundeswehr der Ukraine eigentlich noch mehr von diesen Geparden liefern könnte.
Also meines Wissens haben wir alle Geparden, die halbwegs fahren können, der Ukraine gegeben, sind von der Industrie wieder aufgearbeitet worden und etliche sind ja einmal nach Rumänien verkauft worden, verschrottet worden. Also alles, was an Gepard-Beständen, an Simulationsgeräten, sonst irgendwie da war, hat man, glaube ich, der Ukraine gegeben, soweit ich das weiß. Und wir sehen ja, dass die Russen dieses Land, Ukraine, permanent unter Druck halten und dass es eben nicht mehr gelingt, diesen Mix aus anfliegenden, geschossenen Raketen so abzuwehren und dass es auch eine Folge für die Gesellschaft hat. Also es wäre eben ein Zeichen, wenn man wirklich so eine Art Iron Dome über die Ukraine hätte legen können und auch Putin klar zu machen, du kannst da noch so viel Drohnen und Raketen abschießen, wir wehren das ab, mit wenigen Ausnahmen. Wenn es Lücken gibt, ist es wieder ein weiteres Argument für Putin, die Ukraine unter Druck zu setzen. Der permanente Luftalarm, die Zerstörung, die das anrichtet, sind alles keine guten Zeichen. Und die Frage ist, ich glaube schon, dass sich die ukrainische Gesellschaft eben auch verändert hat. Man sieht den Fatalismus, man sieht, wie müde die Menschen sind, sehr nachvollziehbarerweise. Und irgendwann hat natürlich jede Gesellschaft einen Punkt, wo sie bricht. Das kann man als Historiker, kann ich da länglich zu reden. Wo der ist, können wir nicht sagen. Und was ist auch die Alternative? Die Ukraine werden Stand jetzt nicht aufhören. Aber es gibt eben auch viele Ukrainer, die eben nicht für ihr Land kämpfen und sie haben Personalprobleme. Sie sind nicht in eine Generalmobilmachung gegangen. Das ist alles keine gute Entwicklung. Umso wichtiger ist, dass auch Merz sich da als Kanzler einbringt, dass Vardafuhl da klare Worte spricht, auch Boris Pistorius, also in diesem Punkt. Das ist ja auch ein Plus. Ne? Also wir können sie nicht selber bauen, die Patriot-Raketen, aber das, was Deutschland tun kann, ist schon in erheblichem Maße committed. Und das muss man auch der Regierung dann positives Zeugnis ausstellen, dass sie da erkennen, welche Bedeutung die Unterstützung der Ukraine hat.
Aber so die Schlüsselfrage, kann Europa, angetrieben von Deutschland, die USA ersetzen? Was Material für die Ukraine angeht, würden Sie eher mit Nein beantworten?
Das ist sehr, sehr schwierig. Es gibt eben Schlüsseltechnologien, die wir kaum ersetzen können. Aber es gibt so den militärischen Spruch, man lebt in der Lage. Ne? Und die Dinge, und das macht eben die Ukraine. Und das ist auch im Krieg nicht so, wenn es jetzt gar keine Patriot-Raketen gibt. Das heißt ja nicht, dass morgen dann der Krieg verloren ist und die Russen in Kiew stehen. Da muss man wieder sehen, wie kann man das ersetzen? Wie reagiert man mit Verlagerung von Industrie, mit Täuschung, wie auch immer? Mit Angriffen auf Abflugbasen der Russen, da gab es ja ganz erfreuliche Erfolge auch der Ukrainer. Also man muss sich im
Krieg spinnen.
Ja, aber man muss sich im Krieg immer anpassen. Und die große Frage ist ja die 1-Million-Dollar-Frage, wie lange gelingt es den Russen in einer absehbaren Zeit noch wirklich mal einen Durchbruch zu erzielen und die Ukraine in einen Diktatfrieden zu zwingen? Und kommt nicht doch immer irgendwann auch der Punkt, wo Putin erkennen muss, es ist schwierig? So sieht es halt zurzeit überhaupt nicht aus, weil er viel eben Nachschub bekommt über China und relativ stabil das organisieren kann. Er massiv aufrüstet und wir uns auch deswegen fragen, von wegen letzter Sommer nochmal, wie lange kann er eigentlich diese Hochrüstung sich leisten? Er erinnert mich immer so ein bisschen ans Deutsche Reich vom Zweiten Weltkrieg. Die Deutschen waren irgendwann pleite. Und dann war entweder die Option, die Rüstung runterzufahren oder Krieg zu führen. Es gibt kluge Leute, die sagen, naja, also diese Rüstung ist natürlich auch ein Desaster für Russland, rein ökonomisch. Und wie lange wird das nicht ewig durchhalten können? Und kommt dann nicht irgendwann der Punkt, wo Putin auch weiter eskaliert? Diese Sorge haben viele, auch in der NATO. Wissen wir nicht, die Dinge sind ungeschrieben, wir können in die Glaskugel nicht schauen, aber ich schaue nach wie vor mit einem wirklich sorgenvollen Auge auf den Konflikt in der Ukraine, gerade weil Trump sich so verhält, wie er sich verhält. Könnte schlimmer noch sein, müssen wir auch sagen, nach Vance und Oval Office Auftritt und so, aber er macht eben doch deutlich, die Amerikaner werden sich sukzessive da rausziehen und auch jetzt nicht der Vatikan soll verhandeln, also dass Trump jetzt einen Frieden erreicht, der irgendwie den Namen verdient, scheint mir so extrem unwahrscheinlich zu sein. Nichts deutet darauf hin.
Er deutet ja eher an, dass er mit Russland auch wieder Handel treiben, Geschäfte, die Beziehungen
ausweiten.
Den NATO-Gipfel nach dem Motto, wir müssen auch bei G7, wir müssen die Russen wieder aufnehmen, man will Russland eigentlich wirklich verdammen. Also, dass er eine Akte ist, also die Muskeln spielen lässt, kann man so nicht sehen. Auf der anderen Seite, wir müssen differenzieren, hat der Militärschlag gegen den Iran für den Ukraine-Krieg auch was Positives. Weil wir sehen, er ist eben unberechenbar und er hat eben da angegriffen, obwohl er ja erstmal das wohl nicht wollte. Und er hat seine technologische Überlegenheit nochmal ausgespielt, was immer diese Bomben nun angerichtet haben.
Gegen russische Flugabwehr.
Gegen russische Flugabwehr. Und Sie haben gesehen, also das waren sicherlich nicht die modernsten Varianten der S-400, aber Sie haben eigentlich durch elektronische Störmaßnahmen und so weiter eigentlich diese russische Flugabwehr im Iran völlig ausgeschaltet. Und er hat eben diesen Angriff geflogen. Also im Hinblick auf irgendwelche möglichen Szenarien im Baltikum wäre es ja gut, wenn Putin es so interpretiert, ich kann mir eben doch nicht sicher sein, ob Trump stillhält. Wir sind hier in einer Entwicklung, die im Fluss ist. Und es gibt Dinge, die uns Hoffnung geben können. Und es gibt Dinge, die uns skeptischer werden lassen. Wir können ja nur versuchen, unsere Hausaufgaben zu machen. Bestimmte Dinge diplomatisch einzuwirken auf Trump, auf die Einigkeit der EU. Da läuft viel, da ist Kanzler Merz engagiert, da ist Wadefull engagiert, auch sicherlich mit Unterstützung von Boris Pistorius. Das ist hoffnungsvoll. Was mir weniger Hoffnung macht, darüber haben wir ja gesprochen, sind die Dinge, die wir hier machen mit Bürokratieabbau, mit Wehrpflicht. Und da haben wir wirklich noch Luft nach oben.
Um zum Schluss zu kommen, Frage aller Fragen ist natürlich auch, wie weit weg sind wir letztlich von einem Frieden in der Ukraine? Da würden Sie sagen, mit geringer werdendem Druck von Seiten der USA entfernen wir uns von einer Friedenslösung?
Ja, also ich sehe nicht, wie man Putin zum Frieden zwingen sollte. Also wir Europäer machen es ganz bestimmt nicht. Wir spielen sicherlich, sehen wir praktisch keine Rolle. Trump will es offensichtlich nicht. Und von daher kann nur ein Frieden kommen, wenn Putin erkennen würde, dass er ihm die Soldaten und so ausgeht. Danach sieht es überhaupt nicht aus. Im Gegenteil, Russland rüstet ja massiv auf, vergrößert seine Streitkräfte, obwohl sie die Verluste haben. Nicht die denn von manchen Medien genüsslich aufgezählt werden. Ja, aber er vergrößert trotzdem seine Streitkräfte. Wir sehen, dass im Nordwesten Russlands wieder Truppen stationiert werden und dergleichen. Also es ist alles keine gute Aussicht und man kann nur hoffen, dass die Ukraine durchhält, auch mit unserer Unterstützung, was uns ein Stück sicherer macht. Aber auch da will ich noch mal sagen, wir sagen ja immer, solange der Ukraine-Krieg läuft, ist die NATO sicher. Ja, das wäre ein rationales Urteil, aber wenn wir das anwenden, hätte Hitler nie die Sowjetunion angreifen dürfen und einen Zwei-Fronten-Krieg beginnen dürfen. Also ich will immer noch mal sagen, Leute, schließt nichts aus. Seid vorbereitet, weil ihr könnt nicht von einer solchen Logik ausgehen, die vielleicht euch selber inhärent ist. Die hat Putin irgendwie nicht und es kann überraschende Dinge geben, Szenarien, dass er eben doch ins Baltikum einmarschiert und sagt, so, ich ziehe mich wieder zurück, wenn ihr mit den Waffenlieferungen aufhört oder was weiß ich was. Also manchmal sind wir uns da zu sicher, wird schon nicht passieren. Nein, wir sind am 24. Februar überrascht worden, haben auch die Nachrichtendienste offenbar gesagt, nein, wird nicht passieren. Wir sind vom 7. Oktober überrascht worden. Also eines ist doch wohl klar, wir sollten nicht mehr überrascht werden. Also vorbereiten, Hausaufgaben machen und hier zu Hause zu Potte kommen.
Vielen Dank, Herr Neid.
Sehr gerne.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Stefan Niemann
und Kai Küstner.
Hallo, ich bin Ingo Zamperoni und für die neue Big Beautiful Folge von Amerika, wir müssen reden, haben meine Frau Jiffer und ich uns die S'mores-Reste vom amerikanischen Nationalfeiertag aus dem Gesicht gewischt und gehen vor allem auf ein Thema ein, das große, schöne Ausgaben- und Steuersenkungsgesetz von Donald Trump, das er am Independence Day ja unterzeichnet hat. Welche Auswirkungen wird das haben auf das Land? Welches politische Kapital lässt sich daraus schlagen? Einer versucht das ja bereits, Elon Musk, der aus Protest gegen das Gesetz nun eine eigene Partei gründen will, die America Party. Welche Chancen die wirklich hat, auch das ist eines unserer Themen. Ach ja, ihr wisst nicht, was S'mores sind? Dann hört doch mal rein in die neue Folge von Amerika, wir müssen reden.